Moin, ich bin Benny Windorf. Ich habe zusammen mit meinem Bruder die Agentur Hecht ins Gefecht gegründet. Ich beschäftige mich schon seit längerem mit dem Google Knowledge Graph. Und wenn du wissen willst, warum manche Menschen bei Google besonders hervorgehoben sind, bleib jetzt dran.
OMT.
Letztlich bietet so ein Knowledge Panel für ein Unternehmen auch mehr Sichtbarkeit. Also das sind so, ist eine Sache, die zum Beispiel man nicht unterschätzen sollte. Oder wenn jetzt zum Beispiel auch es Unternehmen gibt, die halt ähnlich heißen wie ein anderes Unternehmen, dann ist das auch ein bisschen ähnlich wie mit der Person. Dann kann man sich dadurch ein bisschen absetzen, indem man halt ein Knowledge Panel hat und dann quasi dort auch natürlich die eigene Webseite verlinkt wird. Deswegen, also da gibt es verschiedene Unternehmen, die davon profitieren würden, wenn sie eben einen Knowledge Panel hätten.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Benny, schön, dass du da bist. Benny, lass uns direkt einsteigen. Was genau ist der Google Knowledge Graph und wie unterscheidet er sich von klassischen Suchergebnissen?
Also der Google Knowledge Graph ist quasi ein Faktenverzeichnis, in dem, also es ist ein ähnliches Verzeichnis wie der Sucheindex, nur ein eben zweiter, in dem eben nur konkrete Personen, Orte, Marken oder auch Dinge hinterlegt werden. Das sind sogenannte Entitäten und ganz einfaches Beispiel. Also wenn man zum Beispiel Papst Franziskus sucht, der jetzt verstorben ist vor kurzem, dann weiß Google eben was darüber und das zieht ja quasi alles aus dem Google Knowledge Graph.
Du hast eben gerade schon von Entitäten gesprochen. Fragezeichen drin. Das heißt EAT, EEAT oder wie auch immer, fällt hier voll mit rein.
Ich beschäftige mich schon ein bisschen länger damit. EAT und auch der Knowledge Graph oder hin zu einem Eintrag im Knowledge Graph, das ist derselbe Weg. Wenn man den Weg geht, dann kommt man bei beidem quasi sozusagen raus bei, ich habe dann einen Eintrag im Google Knowledge Graph und ich habe sehr viel getan für meinen EAT.
Ich würde sagen, wir kommen später auf die praktische Umsetzung. Ich würde jetzt erst gern für die, die sich das erste Mal damit beschäftigen, so ein bisschen Grundlagenverständnis aufbauen. Seit wann gibt es den Knowledge Graph und was war deiner Meinung nach Googles Motivation, ihn einzuführen?
Der Google Knowledge Graph ist online schon ein bisschen länger als 2012, aber 2012 hat er quasi das Licht der Öffentlichkeit erblickt so ein bisschen und Google hat 2010 Freebase übernommen. Das ist eine Datenbank, die ähnlich funktioniert wie Wikidata. Also Wikidata ist das Backend von Wikipedia. Da stehen quasi nur Daten drinne und Google hat eben Freebase übernommen, weil die einfach gemerkt haben, die müssen eine Art Hintergrundwissen eben aufbauen. Also kann man so ein bisschen vergleichen wie ein Mensch. Wenn ich jetzt irgendwo als Mensch Erfahrungen mache, dann wird es im Langzeitgedächtnis abgespeichert und Google brauchte das, also Google brauchte letztlich ein Langzeitgedächtnis, damit es einfach besser versteht, was auf Websites eben steht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Google bin und eine Seite crawle, dann ist es immer ganz gut, wenn ich da quasi auch ein Hintergrundwissen habe und dann zum Beispiel einordnen kann, wenn da bestimmte Sachen stehen. Also Google greift da immer wieder auf den Google Knowledge Graph zurück und das war auch so ein bisschen die Motivation. Also auch dieser Switch von ja, lexikalischer Suche letztlich zu einer semantischen Suche, da brauchte Google einfach eine Wissensdatenbank, auf die zurückgreifen und das ist dann letztlich dann der Google Knowledge Graph.
Weiß man, wie Google die Informationen sammelt, die im Knowledge Panel dann am Ende erscheint? Also für die, die nicht wissen, was der Unterschied ist, Knowledge Graph ist die Datenbank dahinter, richtig? Und Knowledge Panel ist dann das, was ausgespielt wird, theoretisch in der Suche. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, das Knowledge Panel ist quasi ist eine Repräsentation eines Google Knowledge Graph Eintrags in der Google-Suche. Diese Informationen werden, also Google hat es so eingerichtet, dass der Knowledge Graph und auch der normale Suchindex, die sind durchlässig in beide Seiten oder in beide Richtungen. Also Google zieht immer wieder von Websites, auch wenn Informationen neu dazukommen, aus dem Sucheindex auch Informationen rüber in den Knowledge Graph. Das passiert, also kommen wir später auch noch dazu, dass es eher so autoritative Seiten sein müssen, die eben, also von denen Google dann die Informationen zieht, aber letztlich irgendwo stützt sich Google einerseits auf die Datenbank, die es schon hat, durch die Freebase, den Freebase-Aufkauf letztlich. Dazu kommen aber jeden Tag eigentlich neue Daten auch.
Über Freebase hast du jetzt schon geredet, aber welche Quellen nutzt Google, um Entitäten und die ja, Zusammenhänge zu identifizieren?
Eigentlich kann jede Webseite zur Quelle werden. Das ist gar nicht so sehr festgelegt. Es gibt natürlich Seiten, die für Google eher in Frage kommen als Quelle. Das sind also autoritative Seiten wie eben Wikipedia. Wikipedia ist nach wie vor die Hauptquelle für Google, auch mit einer, Also auch mit der, also die Bedeutung, das sinkt seit Jahren letztlich. Aber trotzdem ist es so, dass Wikipedia nach wie vor die wichtigste Seite ist oder wichtigste Quelle für Informationen, weil dort eben die Informationen auch schon vorgefiltert werden. Also wenn ich da einen Eintrag erstelle, dann wird der genau kuratiert, redigiert, gelöscht, auch wenn es jetzt irgendwo die Notability, also diese, wenn ich jetzt quasi was erstelle über jemanden, der halt nicht wirklich bekannt ist, dann wird so ein Eintrag auch mal gelöscht. Deswegen, Wikipedia ist dann nach wie vor die Go-To-Quelle, aber es gibt natürlich auch andere Quellen. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Speaker bin bei der Republika, kann das Google ranziehen als Quelle, auch TED-Talks, also wenn ich jetzt ein Profil quasi auf dieser TED-Talk-Webseite habe als Speaker, dann kann es Google als Quelle ranziehen. Also eigentlich tendenziell auch so Nischenseiten, Branchenseiten, da ist eigentlich gar nicht so wirklich festgelegt, aber es gibt so eine gewisse Rangfolge letztlich. Also es fängt bei Wikipedia an, es geht dann auch über so Seiten wie eben LinkedIn, also Social Media ist da immer ein wichtiges Thema, weil Google dort einfach Informationen auch über Personen findet, aber auch über Unternehmen. Also Crunchbase zum Beispiel ist auch ganz wichtig. Da findet Google nicht nur Personen, sondern auch die dazugehörigen Unternehmen letztlich.
Ihr hört also alle raus, es ist total wichtig, wenn man im Online-Marketing eine Entität werden will, braucht man unbedingt auch ein Speaker-Profil beim OMT. Also wenn ihr Lust habt, irgendwann mal einen Gastartikel bei uns zu schreiben, meldet euch einfach. So, kleine Note am Rande, konnte ich mir jetzt nicht, wie soll ich sagen, die Steilvorlage musste ich nutzen. So.
Ich muss ganz ehrlich sagen, war nicht auch, also mein OMT-Profil ist natürlich auch ein bisschen mit Bedacht erstellt worden. Also natürlich möchte ich auch, dass das OMT natürlich da profitiert, aber war so ein kleiner Hintergedanke zumindest am Rande.
Ihr dürft das auch alle egoistisch für euch nutzen. Ja, ihr müsst da gar nicht an uns denken, aber wenn ihr so coole Artikel schreibt wie Benny, dann sehr gerne gesehen. So, wie können Unternehmen prüfen oder Personen, ist ja relativ egal jetzt, Orte ist jetzt ein bisschen schwierig, aber Unternehmen oder Personen prüfen, ob sie im Knowledge Graph enthalten sind?
Also die einfachste Art und Weise ist immer, sich selber zu googeln, beziehungsweise das eigene Unternehmen zu googeln. Ganz profan, wenn ich auf der rechten Seite oder über den organischen Suchergebnissen was sehe, also wenn mein Name dort fett geschrieben ist und mit einem Strich quasi abgetrennt ist von vom Rest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch einen Eintrag dazu im Knowledge Graph habe. Da gibt es natürlich noch den Unterschied, dass es auch das Google Knowledge Panel gibt. Das wird ja auch auf der rechten Seite neben den Google organischen Google-Ergebnissen ausgespielt. Aber wenn ich zum Beispiel keines habe, und die Unterscheidung ist so, dass das Google Business Profil hat eine Bewertungsfunktion. Die hat das Google Knowledge Panel nicht. Da ist also keine Bewertungsfunktion. Ansonsten sehen die relativ ähnlich aus. Das heißt also, im Google Knowledge Panel sind zum Beispiel auch so Sachen wie meine Social Media Profile. Da gibt es einen Beschreibungstext über mich. Über den organischen Ergebnissen erscheint auch oftmals ein Foto von mir und eben mein Name. Mittlerweile geht es sogar so weit, dass Google das ein bisschen aufbricht und auch mehrere Profile über den organischen Suchergebnissen anzeigt, in so einer Art Kacheloptik. Wenn ich das sehe, habe ich auf jeden Fall sehr sicher einen Google Knowledge Graph Eintrag und eben auch ein Google Knowledge Panel. Ansonsten gibt es natürlich auch Tools und ich benutze da vor allen Dingen die Tool Suite oder Suite von Kellycube. Das ist also im englischsprachigen Bereich ist das quasi auch ein bisschen bekannter. Das ist eine Suite von Jason Barnard, der so gerade so im Knowledge Panel Bereich, im Knowledge Graph Bereich, also wirklich auch ein bekannter Mensch ist sozusagen. Und der hat ein Tool, das ist der Knowledge Graph Explorer. Da kann ich einfach einen Namen eingeben, Unternehmen oder Person oder alles andere. Und da kann ich ganz konkret nach Sachen suchen. Und wenn ich da eben einen Eintrag sehe, dann kann ich das anklicken und dann sehe ich auch, wie das Knowledge Panel aussehen würde. Also da komme ich dann direkt auf die Google-Suche und sehe quasi, wie der Knowledge Panel aussehen würde. Aber nicht jeder Knowledge Graph-Eintrag ist auch ein sichtbares, öffentlich sichtbares Knowledge Panel.
Kann es auch auf einem Namen mehrere geben?
Das kann es. Also das ist so ein bisschen diese Kunst. Ich kann im Google Knowledge Graph Explorer von Kellycube sehe ich oftmals, dass zu bestimmten Namen es mehrere Einträge gibt. Das liegt daran, dass eine Person an sich ja mehrere Facetten hat. Also zum Beispiel bin ich jetzt Kaffeetrinker, ich bin aber jemand, der auch sich mit SEO und Online-Marketing beschäftigt, aber ich habe auch ein Privatleben. Und da Google legt dann letztlich für mich auch schon mehrere Profile an. Und die Kunst liegt so ein bisschen daran, diese Profile zusammenzuführen zu einer kongruenten Person. Das ist so das Ziel auch von dem, was ich jetzt mache. Und aber das kann man erstmal dadurch rausfinden, dass man sich da eben sucht in diesem Knowledge Graph Explorer und dann versucht sozusagen diese Profile auch zusammenzuführen.
Ich finde das spannend deswegen, also ich habe natürlich jetzt live, indem wir hier die Aufzeichnung machen, mal meinen eigenen Namen mal wieder gegoogelt. Ich laufe hier unter Online-Marketing-Unternehmen, ja, auch mit der Adresse, wo der OMT sitzt, sind nicht so viele Informationen drin. Interessanterweise ist es für mich trotzdem A, weil unter meinem Namen gibt es ein paar mehr Personen, die perspektivisch vor allem, also aktuell sind die ersten drei Einträge, dafür habe ich auch damals gesorgt, vier Einträge sehe ich jetzt bei mir sogar auf meinem Namen. Aber es gibt noch einen Dr. Professor Mario Jung, der an der Hochschule arbeitet, und es gibt auch einen Politiker, der kurz davor steht, in den Bundestag zu kommen, oder er will es und hat es diesmal nicht geschafft, ich weiß jetzt gerade nicht. Aber sobald der natürlich eine politische Karriere hinlegt, auf ein bestimmtes Level, wird es natürlich für mich auch schwierig, meine Position da oben zu behalten. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich SEO bin und mich da ein bisschen mit auskenne. Das war auch der Grund, warum ich das damals gemacht habe, weil es gab mal einen rechtsradikalen Menschen, der unter meinem Namen, also es war ein Brüderpaar, Sandro und Mario Jung, sehr viel Presse bekommen hat, und unter meinem Namen war dieses rechtsradikale Nazi-Brüderpaar zu finden, und das wollte ich natürlich nicht, als ich mich selbstständig gemacht habe und habe dann dafür gesorgt, dass sie verschwinden, beziehungsweise ich diese Treffer verdränge. Das war aber noch vor 2012, also noch bevor es hier diesen Knowledge-Panel und so weiter gab. Nichtsdestotrotz habe ich ja schon genau darauf hinwirkend meine Online-Reputation, ich wollte die ersten 10 Treffer nur mich sehen, wird immer schwieriger, weil jetzt ein paar andere unter meinem Namen auch relativ prominent hochkommen. Deswegen meine Frage, kann es auch mehrere geben? Was würdest du jemandem raten, wie er da vorgeht, wenn er so einen Wettbewerb unter seinem Namen hat? Also stell dir mal vor, du heißt Thomas Müller. Dann hast du ja ein richtiges
Problem. Also ich hätte sportlichen Ehrgeiz und würde mir sagen, es kann nur einen geben, Zitat. Also ich hätte immer irgendwo so ein bisschen den Anspruch an mich selber, dass ich das schaffe, mich da quasi durchzusetzen. Es gibt auch einen, also wenn ich jetzt meinen Vornamen wirklich ausspreche, ich heiße eigentlich nicht Benny, sondern Benedikt, und da gibt's halt noch jemanden dazu, aber ich verstehe das, dass das ein Problem darstellen kann. Ich hätte, wie gesagt, den Ehrgeiz irgendwo, mich da so ein bisschen durchzusetzen, ehrlicherweise. Das geht auch definitiv. Ich habe auch zum Beispiel wir haben eine Kundin gehabt, die heißt witzigerweise Lisa Jung, die Coaching anbietet. Und da gibt es auch in Hamburg, glaube ich, eine Grünen-Politikerin, die auch so heißt. Deswegen war es auch ein bisschen tricky. Aber ich hätte da quasi immer den sportlichen Ehrgeiz, mich da ein bisschen durchzusetzen. Das ist absolut möglich, indem man zum Beispiel einfach Profile zu sich erstellt, zu der eigenen Person, und versucht auch, diese Personen quasi so ein bisschen auseinanderzudröseln, zumindest für sich selber. Also ganz konkret wäre es so, dass ich zum Beispiel alle Profile, die zu mir gehören, dass ich die zusammensuche und versuche zusammenzubinden, zusammenzuschnüren. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie es gibt im Internet sehr viele lose Fäden, und ich versuche da jetzt einen Pullover draus zu strecken, und Google soll zum Schluss verstehen, dass es ein Pullover ist. Das ist so ein bisschen der ganze Vorgang. Also so würde ich den Prozess jetzt quasi so ein bisschen bildlich beschreiben. Und wenn Google das verstanden hat, dann, das zählt jetzt auch wieder so Richtung EAT, dann kennt mich Google. Ich würde immer versuchen, in das Gehirn von Google reinzukommen. Ich würde immer versuchen, dass Google mich einfach kennt, weil Google mich dann quasi auch mit bestimmten Attributen aufladen kann. Also derjenige ist zum Beispiel, Benny ist jetzt irgendwo, der kennt sich mit SEO aus, der ist im Bereich Online-Marketing unterwegs. Ich möchte, dass Google einfach weiß, wer ich bin und was ich mache. Und das ist im Prinzip der ganze Prozess. Und das zahlt natürlich dann auch letztlich wieder auf dieses ganze EAT ein.
Jetzt sind wir schon ein bisschen in der praktischen Umsetzung gewesen. Wahrscheinlich habe ich nachher noch die eine oder andere Frage, wo du einen Teil davon vielleicht nochmal wiederholen musst, aber ich hatte zum Beispiel früher auch sehr viel Erfolg im Sport, und ich war zum Beispiel, hatte viele Profile auf transfermarkt.de und so weiter und so fort, und hatte tatsächlich, es gab mal eine Umfrage, eine Studie ist zu viel gesagt, jemand hat mal kontrolliert, welcher SEO ist eigentlich in Deutschland so Top 10 SEO irgendwas, und auf Basis von Suchvolumen. Ich war irgendwie auf Platz 3, obwohl ich erst ein Jahr SEO gemacht habe, aber mein Suchvolumen kam halt aus dem Sport. War für mich cool. Die ersten Leute haben von mir gehört, obwohl ich es eigentlich gar nicht verdient hatte in dem Moment. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht ja in so eine Richtung. Ich hatte Profile in verschiedenen Bereichen, und dann Google baut dann wahrscheinlich für mich auch Profile in zwei Entitäten, Sport und Online-Marketing. Mittlerweile, ich mache immer noch viel Sport, aber ich bin nicht mehr in der Öffentlichkeit, was Sport angeht. Ich mache nur noch Sport für mich selbst. Die Profile sind auch alle nach unten gerutscht. Das macht Google wirklich sehr gut. Also irgendwann, das wird nicht mehr gesucht. Die Leute klicken nicht mehr darauf. Das wird abgewertet. Aber meine Online-Marketing-Präsenz ist natürlich weiterhin hoch und wird vielleicht sogar von Jahr zu Jahr höher. Dementsprechend findet man jetzt auch nur noch diese Profile. Ich glaube, daran kann man es ganz gut beschreiben. Dass das geht, kann ich bekräftigen. Ich habe das auch schon für das ein oder andere Unternehmen gemacht. Ja, es wird natürlich spannend ab dem Moment, wo man vielleicht auch selbst auf Wikipedia zu finden ist und sowas. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Aber mein Kollege Philipp Westermeier von der OMR, hat ein eigenes Wikipedia-Profil und so weiter. Dann ist das natürlich auch wahrscheinlich nochmal stark fördernd. Du hast ja schon gesagt, Wikipedia ist immer noch die Quelle für den Knowledge Graph. Das sind natürlich alles Sachen, an denen man arbeiten kann, sofern man in gewisse Punkte oder Richtlinien auch reinpasst. Nochmal, praktische Umsetzung machen wir gleich. Ich will vorher noch ein, zwei Sachen mit dir abklopfen. Welche Marken oder welche Art von Marken und Unternehmen können denn von so einem Eintrag besonders stark profitieren oder von so, dass sie vom Knowledge Graph erfasst werden?
Eigentlich jedes Unternehmen, was auch bei dem es wirklich um Vertrauen geht. Ne? Wenn ich jetzt Produkte digital oder physisch irgendwo Produkte verkaufe im Internet, dann ist die Vertrauenswürdigkeit, ob ich da jetzt bestelle, letztlich auch immer ein bisschen ein entscheidender Faktor. Deswegen auf jeden Fall E-Com-Unternehmen, also E-Commerce-Unternehmen spielen da eine Rolle. Dann auch Unternehmen, die als Kette organisiert sind, die also quasi bei denen zum Beispiel auch mehrere Standorte gibt, die profitieren davon. Also es gibt eine Reihe von Unternehmen, die da wirklich auch davon profitieren. Letztlich bietet so ein Knowledge Panel für ein Unternehmen auch mehr Sichtbarkeit. Also das ist eine Sache, die zum Beispiel man nicht unterschätzen sollte. Oder wenn jetzt zum Beispiel auch Unternehmen gibt, die halt ähnlich heißen wie ein anderes Unternehmen, dann ist das auch ein bisschen ähnlich wie mit der Person. Dann kann man sich dadurch ein bisschen absetzen, indem man halt ein Knowledge Panel hat und dann quasi dort auch natürlich die eigene Webseite verlinkt wird. Deswegen, also da gibt es verschiedene Unternehmen, die davon profitieren würden, wenn sie eben einen Knowledge Panel hätten.
Das Thema haben wir tatsächlich. Unsere Domain haben wir mal von einem Unternehmen abgekauft, die sich im Thema Dental, also so ein Dentallabor war das. Wir bekommen immer noch ab und zu über die info@omt.de Anfragen, ob wir auch irgendwelche Kronen und sowas bauen können. Plus, es gibt, ich muss lügen, ist es Jordanien oder ist es Israel? Irgendwo gibt es einen Zahlungssystemverkehr, was auch OMT heißt. Und tatsächlich findet man das auch auf Wikipedia alles. Und wir haben, wenn man nach OMT googelt, ja, sind wir ganz oben. Natürlich, wir sind ja auch aus Deutschland. Und wenn du in Deutschland suchst, dann findest du als Erste. Aber immer, wenn ich im Ausland bin und ich war gerade in Thailand und ich google nach OMT, ist manchmal gar nicht meine eigene Brand ganz oben, sondern ganz andere Dinge. Was in Ordnung ist in Thailand, da haben wir nicht so viele User. Aber natürlich in Deutschland selbst wäre das so das Letzte, was ich haben wollte. Und dann müsste ich natürlich genau wieder da reingehen. Jetzt kommen wir zu dieser praktischen Umsetzung. Du hast eben schon mal ein paar Sachen gesagt. Wie kann ein Unternehmen aktiv dran arbeiten, im Knowledge Graph sichtbar zu werden oder im Knowledge Panel sichtbar zu werden? Du hast eben schon ein paar Punkte gesagt. Man sorgt dafür, dass man Profile hat und so weiter. Aber was wäre so Step 1, Step 2, Step 3? Wie würdest du vorgehen?
Ich würde mir erstmal, also die Recherche ist auf jeden Fall Step 1. Also erstmal, egal ob das jetzt eine Person ist oder ein Unternehmen, ich würde immer gucken, was gibt's zu mir im Internet schon. Das ist so ein bisschen so ein Tipp auch von Kyle Roof, amerikanischer SEO, der zum Beispiel gesagt hat, von wegen, guck mal mit verschiedensten Suchmaschinen einfach, also nicht nur mit Google, sondern auch mit Bing, benutze ich auch ganz gern für solche Zwecke, oder eben auch mit DuckDuckGo oder Brave Search, einfach mal gucken, was finde ich, wenn ich jetzt nach meinem Unternehmen, wenn ich nach mir suche, was finde ich alles? Zweiter Schritt wäre quasi diese Profile zu claimen, also quasi in Besitz zu nehmen und also man kann auch Profile noch anlegen. Das ist also quasi, der eine Schritt ist sozusagen einfach zu gucken, welche Profile es gibt, aber man kann auch natürlich Profile anlegen, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und danach käme letztlich der Schritt, dass man quasi auch diese Profile untereinander abgleicht. Das heißt also, genau das Problem, dass du eben Profile hast, die eher so auch Richtung Sport sind, das gibt ein sehr inkongruentes Bild, also quasi so ein unstimmiges Bild für Google ab. Also du bist halt zum Teil irgendwo jemand gewesen, der Sport gemacht hat, dann bist du aber jemand, der im Bereich Online-Marketing unterwegs ist. Man versucht, also mit dem Abgleichen der Profile würde ich immer versuchen, ein stimmiges Bild für Google zu über alle Profile hinweg sozusagen abzugeben. Und das ganz konkret, ich schreibe eine Beschreibung, die würde ich graduell für die Profile vielleicht anpassen oder auch dieselbe Beschreibung überall, also kann man überall gleich halten, kann man auch machen. Da steht dann quasi alles drin, was ich bin, was ich mache. Da gibt es auch nochmal Tipps, weil im Prinzip diese Texte würde ich sehr, sehr, Also da würde ich keine Schachtelsätze benutzen, ich würde kurze Sätze, wenn die Windows ist, Punkt, 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 also quasi relativ kurz gehalten irgendwie alles. Und auch natürlich mit der Entität, also mit dem, was ich pushen will, mit der Person, mit dem Unternehmen, fange ich den Satz an, fange ich den Absatz an. Benny Windorf ist SEO-Experte, er macht das und das, Benny Windorf ist dann und dann geboren, also so würde ich die Sätze dann eben schreiben. Und dann der nächste Schritt wäre quasi, dass ich ein Entity Home, nennt sich das, das ist so ein bisschen so ein Sprech von Jason Barnard, der hat das so ein bisschen geprägt. Ich definiere ein Zuhause für meine Entität, für mein Unternehmen oder für meine Person. Und das ist, würde ich immer nehmen, da würde ich immer meine eigene Webseite nehmen. Also eine Unterseite auf meiner Webseite lege ich an, da schreibe ich dann, also die klassische Über uns Seite letztlich, da schreibe ich dann alles über mein Unternehmen, was man wissen muss. Und von allen Profilen, die es im Internet zu mir gibt, die ich gefunden habe, verlinke ich auf dieses Entity Home. Das ist der eine Schritt und dann die wichtigsten Profile verlinke ich aus dem Entity Home wieder zurück. Das heißt also, ich habe jetzt ein Profil bei LinkedIn, ich habe jetzt ein Profil bei Crunchbase. Überall setze ich den Link zu meiner Über-uns-Seite und von meinem Entity Home, also von meiner Über-uns-Seite, verlinke ich zurück auf das LinkedIn-Profil, auf das Crunchbase-Profil. Ich muss da nicht alles verlinken. Die wichtigsten Seiten sind da einfach wichtig. Und dann kommt man der Punkt dazu, dass ich dann strukturierte Daten eben einbaue.
Welche Rolle spielen strukturierte Daten bei der Einbindung für dich? Also wenn du sagst, du baust jetzt diese Hauptseite und so weiter, jetzt ganz konkret, am Tag dieser Aufnahme, auch wenn wir jetzt noch nicht online sind, haben wir unser erstes Mal SEO Systrix Talk. Ja, der wird heute stattfinden, wenn wir aufnehmen. Der ist jetzt schon online. Ihr könnt gerne gucken, wenn ihr jetzt zuhört. Da gibt's die Aufzeichnung, ist schon dann da. Und da gab es diese Frage aus dem Teilnehmerpublikum, die ich dann nachher jetzt den Experten stellen werde. Wie wichtig sind strukturierte Daten überhaupt natürlich? Da ging es vor allem um Online-Shops, aber ich würde auch jetzt hier mal fragen, wie wichtig sind strukturierte Daten auf dieser Seite, um in diesen Knowledge Graph reinzukommen?
Da fragst du den Richtigen, weil ich bin ein riesen Anhänger von strukturierten Daten. Also ich bin da wirklich, ich benutze das eigentlich in jedem Bereich, ehrlicherweise. Strukturierte Daten, wenn man das mal so kurz zusammenfassen wollen würde, das, was ich auf einer Webseite sehe, ist der obere Teil des Eisbergs. Strukturierte Daten sind für mich immer der untere Teil unter der Wasserlinie, also das, was man nicht sieht. Der Vorteil von strukturierten Daten ist einfach, dass die Suchmaschine die sehr schnell erfassen kann, weil die in einem bestimmten Format einfach formatiert sind. Die Suchmaschine kann die sogar zum Teil einfach erfassen, ohne dass die Seite eben komplett neu gecrawlt und indexiert wird. Also die werden einfach sehr schnell wirklich erfasst. Und über die strukturierten Daten kann ich halt alles, was ich auf der Webseite schreibe über mich, kann ich dort auch nochmal einbauen. Also ganz profan für eine Person zum Beispiel wäre es das Geburtsdatum, an welcher Uni war ich irgendwo, was ist meine Profession, habe ich zum Beispiel Siblings, habe ich Geschwister, wer ist meine Mutter, was ist mein Kind sozusagen. Das kann man alles mit strukturierten Daten gut kommunizieren. Also Google kann es sehr, sehr gut irgendwo rausziehen aus so einer Webseite, weil das einfach entweder im Head-Bereich der Webseite platziert ist. Da gibt es auch noch andere strukturierte Daten, also man kann auch ein anderes Format nutzen, dass es mal direkt an so ein HTML-Tag quasi rankettet. Das ist auch gut, weil dann innerhalb des Textes, da verbindet man quasi den Text noch ein bisschen näher mit den strukturierten Daten. Beides funktioniert aber gut, gerade für einen Knowledge Graph. Und was zum Beispiel ich auf jeden Fall immer machen würde, ich würde alle Profile, die ich gefunden habe, in Bing, in der Brave Search, in Google etc., die packe ich alle in die strukturierten Daten als Same As. Same As heißt von wegen, das ist mein Profil quasi. Google guckt da auch nochmal da drauf, nämlich das gehört auch zu mir. Und damit bin ich diese Fäden, die ich im Internet zu mir habe, bin ich quasi zu einem konkurrenten Pullover zusammen. Das ist so ein bisschen der Schritt, der für mich immer wichtig ist. Also ich sammle ganz gerne irgendwie diese ganzen Profile und binde die dann alle mit strukturierten Daten in so eine Über-uns-Seite oder so ein Entity-Home, binde ich die eben ein.
Ja, sehr cool. Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Du hast vorhin darüber geredet und ich habe es auch nochmal wiederholt, dass Wikipedia sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, Wikidata ist auch eine wichtige Plattform. Hast du noch weitere Sachen, wo du sagst, hey, da müsst ihr auf jeden Fall drauf schauen? Also irgendwelche anderen Trittquellen für die Einbindung?
Dazu sei gesagt, dass Wikipedia kommt man in der Regel nicht dran. Wikidata ist ein bisschen einfacher, weil dann die Admins nicht so genau hinschauen. Nee, Spaß. Aber ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Da gebe ich aber zu bedenken, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt. Wenn man einen Wikidata-Eintrag zu sich anlegt und Google den einmal gesehen hat, der dann aber gelöscht wird, weil er aufgrund von fehlender Notability, also ich bin nicht wichtig genug letztlich, wenn er gelöscht wird, ist es ein negatives Signal für Google. Dann denkt Google, okay, das ist ein bisschen fishy hier, deswegen da habe ich es dann ein bisschen schwerer mit dem Knowledge Panel. Es gibt natürlich noch andere Plattformen. Crunchbase ist total wichtig letztlich. Das kommt so ein bisschen nach Wikipedia. Auch LinkedIn ist über die Jahre wichtig geworden, also wirklich wichtig. Da gucke ich auch ein bisschen immer so auf die Followerzahlen. Also es gibt die klassischen Social-Media-Kanäle, die ich auch im Google Knowledge Panel oder auch im Google Business Profil verlinkt sehe. Das ist LinkedIn, das ist Xing oder Crossing, das ist Instagram, das ist Facebook, das ist Twitter nach wie vor. So, wenn ich dort ein Profil habe, dann ist das immer gut. Wenn ich da viele Follower habe, ist das gut, weil im Prinzip zahlt so ein bisschen auf dieses ein. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal Anfragen über einen Blogpost auf unserer Seite. Da hat jemand angefragt, der hat 100.000 Instagram-Follower hatte irgendwo und der wollte halt so einen Knowledge Panel haben. Und letztlich, wenn man so eine relativ hohe Followerschaft hat in irgendeiner dieser größeren Netzwerke, dann ist das auch relativ leicht. Genauso wie wenn ich jetzt einen Wikipedia-Eintrag habe, dann kommt man relativ schnell an Knowledge-Panel ran, wenn man es alles richtig macht. Aber das sind so Portale, wo man sichtbar werden sollte auf jeden Fall. Nochmal ein Tipp, wenn ich jetzt ein Buch geschrieben habe, habe ich es auch relativ leicht. Also Autoren haben relativ guten Zugang zum Knowledge-Panel. Wenn ich ein Buch schreibe, dann bin ich entweder bei Amazon, habe da eine Autorenseite oder habe eben bei Google Books irgendwo eine Autorenseite. Und wenn man die halt sinnvoll mit dem Entity Home verknüpft, dann dauert es eigentlich in der Regel nicht mehr lang, bis ich dann auch einen Knowledge Panel habe.
Herausforderungen und Fallstricke wäre so das nächste Thema, was ich gerne mal mit dir angehen würde. Was sind so die typischen Fehler, die Unternehmen oder auch Personen machen, wenn sie versuchen, in den Knowledge Graph oder also ein Knowledge Panel zu bekommen?
Ich glaube, für Unternehmen, das ist ein bisschen analog mit dem, von wegen, ich will unbedingt jetzt eine Wikipedia-Seite zu meinem Unternehmen haben. Wenn man zu schnell zu viel will, wenn man zu schnell irgendwo was macht, das kann negativ umschlagen. Also zum Beispiel eine Wikipedia-Seite zum Unternehmen anlegen und wenn die dann gelöscht wird, dann ist das eher ein negatives Signal für Google. Auch zum Beispiel eine große PR-Kampagne fahren, also mit einmal sehr viel Sichtbarkeit haben sozusagen für das eigene Unternehmen. Besser ist es, steht der Tropfen höhlt den Stein, also besser ist es über die Zeit immer wieder mal was rauszuhauen, PR-mäßig. Das ist immer gut. Also quasi über die Zeit einfach versuchen, da was zu machen. Wenn die Brand oder wenn das Unternehmen gesucht wird, auch über einen längeren Zeitraum, ist es auch immer ein gutes Signal an Google. Ja, also da und vor allen Dingen, wenn man halt viel über verschiedene Kanäle kommuniziert, wenn man mit mehreren Stimmen spricht, gerade größere Unternehmen, die dann irgendwo, die haben dann einen Pressesprecher und dann gibt's nochmal den Chef und alle behaupten quasi über das Unternehmen halt andere Dinge, ist immer schlecht. Also man sollte versuchen, immer so ein kongruentes, stimmiges Bild über das Unternehmen quasi nach außen zu tragen und das präferiert Google auch und dann wird das mit dem Knowledge Panel auch einfacher.
Du hast gerade schon über negative Themen gesprochen. Kann ein Eintrag im Knowledge Graph oder Knowledge Panel, dann wenn es auch ausgespielt wird, auch negative Folgen haben? Zum Beispiel, wenn da falsche Informationen drin sind oder hast du noch andere Ideen?
Da sprichst du schon was an, weil genau falsche Informationen sind ein Punkt. Dann oftmals kriegt man manchmal so Knowledge Panels, bei dem eben man selber als Person gemeint ist, aber da sind dann falsche Fotos drinne. Das könnte auch so ein bisschen zu Verwirrung führen, wenn ich jetzt quasi bei jemand, wenn ich jetzt quasi mit einem Kunden Kontakt habe und der denkt dann nicht so aus, dann sehe ich ganz anders aus. Aber das sind so profane Sachen. Wir hatten vor kurzem aber auch sogar eine Professorin, die angefragt hatte, die war mal in einem Lanz-Talk und hat dann quasi einen Autor ein bisschen kritisiert, würde ich sagen. Und der hat quasi retourkutschenmäßig hat einen Blogpost geschrieben über diese Autor oder diese Person, die Professorin. Und dieser Blogpost wurde als Description, also quasi als Beschreibungstext im Knowledge Panel, in ihrem Knowledge Panel angezeigt. Und das hat sie wirklich gestört. Sie hat dann wirklich einfach auch öfter mal bei Google angefragt, ob das nicht irgendwo getauscht werden kann, dies, das. Hat nicht geklappt. Sie hat dann quasi bei uns angefragt. Letztendlich hat sich das dann so gelöst, dass Google dann doch reagiert hat und es dann quasi korrigiert hatte. Aber auch für den Fall, dass sie es mit uns gemacht hätte, hätte ich da auf jeden Fall schon mal Maßnahmen gehabt, mit denen ich quasi da das versucht hätte umzudrehen.
Wie kann ich denn so falsche und veraltete Informationen oder jetzt, wenn so halt was, auch wirklich was mega Negatives für eine Person da erscheint, korrigieren lassen?
Es ist immer gut, wenn man im Vorfeld quasi an meinen Entity Home für sich quasi festlegt. Wenn ich Google ganz klar sage, für diese Entität, für dieses Unternehmen, für diese Person, für diese Marke, guck bitte hier, das ist die wichtigste Seite. Das ist ja quasi so ein bisschen der erste Schritt. Wenn ich das gemacht habe, nimmt Google in der Regel dort die Description. Also wenn ich da einen Text schreibe, dann nimmt den Google einfach dafür her. So. Und deswegen, also wenn ich quasi negative Informationen oder falsche Informationen in meinem Knowledge Panel habe, dann ist im Vorfeld schon was nicht ganz glatt gelaufen, was ich hätte quasi machen müssen. Also ich muss ja quasi ein bisschen die Hoheit über mein eigenes Bild nach außen irgendwo auch claimen und auch damit ich es kontrollieren kann, ändern kann. Und was ich halt wirklich praktisch machen kann, wenn jetzt sowas wie bei der Professorin auftritt, ich kann immer noch mal Profile anlegen, das hätte ich dann in dem Fall auch gemacht. Ich hätte versucht, erstmal ein Entity Home zu definieren. Das ist jetzt quasi meine Über- und Seite sozusagen. Da bitte Google, beziehe die Informationen über diese Professorin her und nicht woanders. Und ich hätte quasi nochmal geguckt, dass man Profile anlegt oder auch nochmal positive Sachen sozusagen lanciert, die Google quasi auch ranziehen kann. Also man kann quasi ein bisschen gegensteuern. Ich kann jetzt bestimmte Sachen nicht verdrängen. Ich kann ja nicht sagen, von wegen deindexiere jetzt bei diesem Blog von diesem Autor. Das hätte nicht funktioniert. Aber ich kann immer noch ein paar positive andere Meldungen, die vielleicht einfach stimmiger sind oder die besser passend sind, quasi, hätte ich dann in dem Fall erstellt. Und das wäre so meine Strategie gewesen.
Ich versuche mich gerade in dieses Thema so ein bisschen mehr reinzudenken für jemanden, der vielleicht auch irgendwie Probleme hat oder wie auch immer. Und ich glaube, wir haben jetzt sehr gut geschildert, wie man daran arbeiten kann, das zu verbessern. Was glaubst du denn so in Zukunft? Wie siehst du denn die Wichtigkeit? Also wir reden von, die SEOs reden von EAT. Wir wissen, dass wenn wir gerade in Zeiten, als Corona aktiv war, da gab es ja diese Diskussion drüber, wer erscheint denn bei so wichtigen Themen? Und dann wurde, ich glaube, das erste, damals hieß es noch Medical Update, was dann das erste EAT-Update oder wie es sich auch immer geschimpft hat am Ende, war ja, glaube ich, schon 2018, wenn ich mich recht erinnere. Ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, also schon ein paar Jährchen her. Aber 2012 hat Google Freebase übernommen oder 10 übernommen und 12 angefangen, es auszuspielen. Ja, ich krieg's noch richtig zusammen. Und was glaubst du denn, wo das noch hinführt? Und wie wichtig wird das? Also ja, gerade so bei brisanten Themen wie Your Money, Your Life, also alles, wo es um Geld und Gesundheit geht, wird es immer wichtiger, dass auch eine reputative Person dahinter steckt. Aber was bedeutet es für Unternehmen, die nicht in dem Bereich unterwegs sind? Und was glaubst du, wo das Ganze noch hinwandert?
Sollte es ein Thema sein? Sollte es auf jeden Fall auf der Agenda stehen? Weil es geht wirklich darum, dass man für Google nach außen einfach eine stimmige Person ist, der Google auch vertrauen kann. Und wenn ich jetzt einen Blog habe und ich möchte weiterhin irgendwo davon profitieren, dass Google eben Leute auf meine Seite führt, dann muss ich transparent kommunizieren, wer ich bin. Also letztlich diese ganzen Your Money, Your Life-Themen ist ja dadurch entstanden, weil Google letztlich niemanden auf irgendeine Seite führen möchte, bei dem windige Informationen stehen und die Seite ist dann offline und letztlich ist Google dann in der Verantwortung so ein bisschen, wenn irgendwas gerade medizinisch oder auch finanziell quasi schief geht. Das ist total nachvollziehbarer Gedanke so. Und meine Prämisse ist so ein bisschen, ich formuliere daraus eine direkte Aufforderung, Farbe zu bekennen und nach außen zu gehen und sich zu präsentieren. Und da kann man fast nicht an Informationen sparen. Also ich bin immer so ein bisschen der Auffassung, Google sollte man irgendwo so viel Informationen hinschmeißen wie möglich, weil im Prinzip dann weiß ich auch, dass es das ist, was Google sehen soll. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nach mir suchst bei Google, dann findest du letztlich das so ein bisschen, was ich so orchestriere, dass das dort auftauchen soll. Und das ist im Prinzip eine Handlungsempfehlung. Und es wird in Zukunft noch wichtiger, gerade mit so ChatGPT oder auch mit Gemini, was ich jetzt gerade in letzter Zeit viel häufiger benutze. Oder auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo Sprachassistenten generell nutze, dann möchte ich ja auch, dass Google da einfach weiß, wer ich bin. Ich möchte einfach wirklich auch, dass Google weiß, wer ich bin, was ich mache, damit Google mich einordnen kann und dann ausspielen kann, wenn zum Beispiel jemand nach einem SEO-Experten zum Beispiel in Deutschland fragt. Also das ist ja ganz, ganz profanes Ziel, was ich habe da. Und da nochmal als Randnotiz, zum Beispiel strukturierte Daten sind auch für LLMs oder auch für Gemini sind total relevant. Also dass man eben auch über strukturierte Daten, also über Schema quasi auch Informationen quasi an LLMs weitergibt. Mhm.
Gibt es irgendwelche Trends, die du da siehst, wenn es um die Weiterentwicklung semantischer Suchtechnologien geht?
Ja, also ich nutze ja diese Tools-Suite von Calicube. Es ist sogar, ich habe mich früher mit Content nicht so informiert oder nicht so auseinandergesetzt, wie ich es hätte machen sollen, ehrlicherweise. Und mittlerweile bin ich sogar ein bisschen auf dem Trichter, dass ich so Sachen übernehme, die Kura Gübe macht. Das ist so ein türkischer SEO, der auch so für semantisches SEO steht und dort auch hat auch einen Kurs und hat auch eine Webseite und bringt immer wieder auch so Projekte, die er rausbringt. Generell zum Beispiel formuliere ich mittlerweile Texte oder auch Sätze ganz anders. Also weil ich einfach weiß, okay, für eine Suchmaschine ist das halt relevant, wie ich zum Beispiel Texte schreibe. Deswegen nehme ich das halt mit und versuche es genauso zu machen. Witzigerweise, es gibt gerade hier den von Agenturtipp, ich weiß gar nicht, ob ich Werbung machen darf, aber es gibt gerade diesen Contest, da nehme ich auch dran teil und da versuche ich quasi ein bisschen das zu nutzen, dass ich Texte eben in der Weise schreibe, damit ich Google quasi die Entität oder die Wichtigkeit der Entität sozusagen ganz nach oben stelle. Das heißt, es gibt also neben dem Knowledge Graph Explorer gibt es bei Calicube noch ein zweites Tool, bei dem man ganze Texte reinpasten, also reinkopieren kann von bis zu 500 Zeichen und dann kann ich das untersuchen. Was ist die zentrale Entität dieses Textes? Wenn ich den Text jetzt so schreibe, dass ich zum Beispiel ganz am Anfang immer die Entität erwähne, also die ist quasi immer Subjekt und dann Prädikat Objekt, wenn ich das quasi immer in der Reihenfolge sozusagen schreibe und wenn ich auch zum Beispiel Fragen stelle und die Frage damit anfange, wie die Frage endet, also die damit beantworte, dann kann ich damit wirklich auch Texte ein bisschen besser für die Suchmaschine verständlich machen, auch für LLMs, ist genau dasselbe. Und dadurch versuche ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, das System zu gamen, aber den Content einfach ein bisschen besser zu optimieren, gerade für Suchmaschinen.
Mhm. Was ist das Thema LLMs eben schon angesprochen. Welche Rolle könnten besagte LLMs oder KI an sich künftig bei der Erweiterung des Knowledge Graph spielen? Ist eine Idee?
Da habe ich definitiv eine Idee, weil Gemini hängt, glaube ich, ziemlich nah am Knowledge Graph. Das ist auch Googles riesen Vorteil gegenüber zum Beispiel ChatGPT, dass die halt wirklich mit dem Knowledge Graph einfach 2012 was losgetreten haben, eigentlich schon viel früher. Google hat ja mit Freebase schon 2010 eben angefangen. Dass die jetzt einfach eine Datenbasis haben, auf die jederzeit zurückgreifen können. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle an Gemini und frage zum Beispiel, wie groß ist der Mond, dann wird halt direkt auf den Knowledge Graph zurückgegriffen. Das geht in der Regel auch schneller wahrscheinlich und auch die Pflege der Daten ist da ein bisschen einfacher, weil es gibt einfach diesen Knowledge Graph. Also diese gewachsene Struktur Knowledge Graph ist da total wichtig. Ich glaube, es wird nochmal einen Trend geben, dass zum Beispiel man, genauso wie bei der organischen Suche, man auch ein bisschen lenken kann, was im Knowledge Graph landet. Das hat ein bisschen damit zu tun, wenn ich zum Beispiel öfter mal frage nach einer bestimmten Sache in der Google-Suche, dann kann es sein, dass diese Sache dann auch irgendwann im Knowledge Graph als Faktum oder als Entität quasi aufgenommen wird, weil die von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten immer wieder gefragt werden, also oder es wird danach gefragt. Das heißt, man zeigt Google, das ist mir wichtig, das möchte ich gerade wissen, und dann weiß Google, also so wie so ein Fingerzeig, und weil Google weiß, okay, ich nehme das jetzt mal mit auf, weil es einfach eine wichtige Information ist, die viele Leute zu verschiedenen Zeiten aber interessiert.
Hm. Benni, zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen an deinen persönlichen Erfahrungsschatz kratzen. Also, da haben wir ja die ganze Zeit irgendwie so schon ein bisschen gemacht, aber nochmal ganz konkret. Du hast ein Tool empfohlen, ich kannte es noch nicht, das würde ich gerne in die Shownotes aufnehmen. Wie hieß das nochmal?
Calicube. Das ist Kali, Kube, also Cube wie die Würfel, aber Kali, Cube. Das ist von Jason Barnard, Der wurde mal von John Müller als der Brandsurfer-Guy bezeichnet und nennt sich halt seitdem auch so ein bisschen so. Der ist da einer derjenigen, die schon längere Zeit, der wirklich seit 2012 da eigentlich immer wieder damit am Start ist. Der verkauft auch Kurse, um eben auch zum Knowledge Panel hinzukommen. Ja, also sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann kommt man stößt mal automatisch auf den, ehrlicherweise.
Das nehmen wir in den Shownotes auf. Andere Frage, hast du konkrete Beispiele von Marken oder Personen, die den Knowledge Graph irgendwie besonders clever oder ich weiß nicht, ob, weißt du, die Suche nach diesen Hacks, das ist immer so eine Sache, die Basis ist ja erstmal das Wichtige und die Basisarbeit und so weiter, aber gibt es irgendwelche Cases, wo du sagst, das solltet ihr euch angucken?
Gibt's definitiv. Also ich habe jetzt auch direkt eine Kundin, bei der eben das Google Business Profil abhanden gekommen ist, muss man so zu sagen, weil sie halt innerhalb Berlins quasi umgezogen ist und eigentlich da auch gar nicht mehr wirklich sitzt. Also sie ist nicht mehr wirklich in Berlin und das Büro war dann wohl nicht, also kein Klingelschild und das wurde dann quasi von Google rausgenommen. Es passiert auch, dass also Google Business Profile einfach gelöscht werden von Google. Da kann man Widerspruch einlegen, das hat sie auch gemacht, aber es ist bis dato einfach nichts passiert. Aber der Vorteil ist, dass einfach, also anstelle dessen, das Google Business Profil wird jetzt einfach der Google Knowledge Panel ausgespielt. Das heißt also, das ist quasi eigentlich fast ein nahtloser Ersatz, außer dass ich keine Bewertungen habe. Und ansonsten stehen dort die ganzen Social Media Profile, es steht ein kurzer Beschreibungstext, der von der Webseite stammt. Der Name ist fett geschrieben, also das ist schon mal ein riesen Plus. Und ansonsten kann ich quasi so aus Erfahrung sagen, also auch mit Kunden, dass gerade Autoren zum Beispiel sehr viel vom profitieren, weil die einfach schnell gefunden werden oder auch deren Bücher schnell gefunden werden. Das heißt also, jeder, der quasi ein Buch geschrieben hat, auch von unseren persönlichen Kunden, wir haben einen Südostasien-Blog zum Beispiel, bei dem wir die Webseite gelauncht haben, die begleiten wir auch schon seit ein paar Jahren. Die haben jetzt ein Buch rausgebracht und schreiben schon am zweiten. Die haben dann, also da hat eine der Autoren hat letztlich auch einen Google Knowledge Panel, weil wir einfach, wie gesagt, diese Schritte gegangen sind. Und das ist ein bisschen so ein Ritterschlag. Ich habe das auch in einem anderen Artikel mal als Ritterschlag bezeichnet von Google. Es ist einfach wirklich eine Auszeichnung. Es ist im Prinzip für mich auch ein bisschen gleichbedeutend wie ein Wikipedia-Eintrag oder eine Wikipedia-Seite. Deswegen, also ich finde das immer gut und wenn man sowas hat, dann färbt so ein bisschen von der Autorität und von dem Vertrauen, das man Google entgegenbringt, auch auf einen persönlich ab. Deswegen, ich würde es immer empfehlen, dass man versucht, da hinzukommen. Mhm.
Letzte Frage für heute. Was war dein spannendster Aha-Moment in der Arbeit mit dem Knowledge Graph?
Da gibt's sogar mehrere. Also witzigerweise, ich habe das mal ganz am Anfang versucht. Ich habe das mal versucht mit dem Fiverr-Guy, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das mal, also ich wollte die Abkürzung nehmen, kennt man ja als SEO so ein bisschen. Ich habe gedacht, ja gut, der soll es mal probieren. Ich will mal einen Knowledge Panel haben, so, ne? Und dann habe ich den dann machen lassen und der hat dann quasi so ein 12-Seiten-Buch geschrieben auf Englisch über, es ging über SEO, was der Teufel, also nur eine PDF letztlich. Das hat er dann bei Google Books hochgeladen oder hat es da quasi eingestellt und dann war auch relativ schnell ein Knowledge Panel da. Meine persönliche Ehre hat es quasi nicht zugelassen, dass ich das stehen lassen habe. Also ich dachte mir so, nee, das kannst du besser. Irgendwie, ich probiere das auf eigene Faust. Deswegen habe ich ihn das wieder löschen lassen. Aber Aha-Moment ist auf jeden Fall, es geht als Autor relativ leicht, ein neues Panel zu kriegen. Das ist auf jeden Fall so. Und auch wenn ich zum Beispiel, ich habe zwischenzeitlich dann auch nochmal die Kombination Wikidata und Crunchbase ausprobiert. Da war es auch relativ schnell da. Das heißt also, es gibt so ein paar Sachen, die ganz cool sind, die ich getestet habe, die ganz gut funktioniert haben. Und auch zum Beispiel eine Kundin von uns, die bei dem das Google Business Profil eben jetzt nicht mehr da ist, die hat auch für sich persönlich ein Knowledge Panel, weil sie einfach eine Wikipedia-Seite hat. Und die hatte vorher kein Knowledge Panel. Ich habe also quasi ein Entity Home definiert, habe dann quasi alles verlinkt und ein paar Tage später war das Knowledge Panel da. Das heißt, also auch das war so ein kleiner Aha-Moment, dass es eigentlich relativ schnell gehen kann, wenn man eben schon bei Wikipedia ist.
Benny, ich glaube, wir haben den Knowledge Graph, das Knowledge Panel gerade von vorne bis hinten auseinandergenommen und ich denke, eine Menge gute Hinweise gegeben, wie man hier mehr Sichtbarkeit und vor allem auch korrekte Daten über sich im Netz positionieren kann. Mir bleibt eigentlich nur Danke zu sagen für deine Expertise. Man merkt, dass du da echt tief drin steckst und danke auch für die Tool-Empfehlungen. Das wird dem einen oder anderen bestimmt helfen. Im Namen unserer ganzen Community vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich den Hinweis, dass wir dieses Jahr ganz, ganz, wie soll ich sagen, wir sind in der Planung schon sehr, sehr weit. Ihr wisst, Mainz steht an, der Early Bird ist gerade ausgelaufen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Und wir stehen kurz davor, die Agenda online zu bringen für unsere Konferenz in Mainz. Also wer Bock hat auf eine coole Konferenz, denkt dran, auch wenn der Early Bird schon abgelaufen ist, es lohnt sich immer noch, hier sich einzubuchen. Aber für diejenigen, die nicht so lange warten wollen, wir haben auch relativ viele neue Webinare online gebracht. Guck mal, die sind alle kostenfrei bei uns unter omt.de/Webinare. Ein ganzer neuer Schwung ist hier im Mai online gegangen. Ist bestimmt auch was Cooles für euch dabei. Und ja, ich würde mich freuen, euch an der einen oder anderen Stelle wiederzusehen. In diesem Sinne, wir sind raus für heute und hören uns dann nächsten Montag wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao.